Heute kommen wir zu einem ganz aktuellen Thema, dem BSE Rinderwahnsinn. BSE steht für das komplizierte lateinische Wort Bovine Spongiforme Encephalopathie. Nun, dieses Wort brauchen wir uns für die Praxis nicht zu merken. Es heißt zu Deutsch etwa so viel wie schwammartig zerstörtes Rindergehirn. Nun, BSE hat uns in den letzten Monaten sehr beschäftigt. Wir leben heute in einer Welt, die ist voller Skandale. Zurzeit beschäftigt uns nicht nur der Rinderwahnsinn in Europa, sondern wir lesen auch immer wieder über Östrogene im Kalbfleisch, Rückstände von Pflanzenschutzmitteln in Milch und Käse, Glykol im Wein, Erdöl in der Margarine, Nitrate in Trinkwassern, denaturierte Lebensmittel voller chemischer Konservierungsmittel, künstliche Farb- und Geschmacksstoffe, Rückstände selbst in der Muttermilch, genmanipulierte Tomaten und Kartoffeln und so weiter. Wir sehen, es gibt Grenzüberschreitungen auf allen Gebieten. Wer will da noch mit gutem Appetit essen? Bei unserer Gesundheit handelt es sich doch nicht um irgendeinen Gebrauchsgegenstand, den ich zum Sperrmüll stelle, wenn er mir nicht mehr gefällt, sondern um unser höchstes persönliches Gut. Durch die EU sind diese Probleme heute international, ja sogar weltweit. Daher sind sie auch schlecht und meistens viel zu spät erst in den Griff zu bekommen. Hinter ihnen steckt oft eine ganze Mafia. Und die Methoden dieser Gangster werden immer härter und brutaler. Trotz immer neuer Gesetzgebung, trotz strengerer Kontrollen durch die Veterinärämter und Gesundheitsbehörden, ein Restrisiko bleibt. Nun, es gibt Menschen, die ernähren sich ganz vegetarisch. Natürlich, sie werden Probleme mit dem Rinderwahnsinn nie bekommen. Aber vegetarisch ist auch keine absolute Sicherheit, denn Nitrate, Pestizide und ähnliche Rückstände können auch in der vegetarischen Ernährung auftreten. Trotzdem, vegetarisch leben ist möglich. Die Vegetarier leben oft sehr gesundheitsbewusst. Sie haben auch nachweislich den niedrigsten Cholesterinspiegel. Aber es ist eben nicht jedermanns Sache, vegetarisch zu leben. Und ich muss sagen, ich persönlich esse auch gerne einmal mit gutem Appetit ein schönes Stück Fleisch. Nun, die Probleme sind da. Mit Rinderwahnsinn werden wir uns noch eine Weile beschäftigen müssen. Schade, dass es gerade beim Rind passiert ist, denn Rindfleisch gilt doch von der Qualität her als mit das beste Fleisch. Schon seit Urzeiten haben Menschen in aller Welt Rinder gehalten und sich von ihrer Milch und ihrem Fleisch ernährt. Schon im Alten Testament, in 3. Mose 11 und 5. Mose 14, lesen wir von den Tieren, die wir essen sollen, und das sind gerade Rinder bzw. die Tiere, die gespaltene Hufe haben und Wiederkäuer, sind dort an erster Stelle genannt. Sie werden uns empfohlen für unsere Ernährung. Nun, ich habe als Landwirt lange darüber nachgedacht, warum ist hier gerade gespaltene Hufe und Wiederkäuer so wichtig? Nun, Tiere, die eine gespaltene Hufe haben, werden nicht in der Wüste laufen auf sandigem Boden. In der Wüste ist auch nur eine arme, trockene Vegetation und würde keine ausreichende Nahrung für ein gutes Fleisch bieten. Gespaltene Hufe fühlt sich auch nicht in Sumpfgebieten wohl, wo nur arme, saure Gräser wachsen, sondern gespaltene Hufe fühlt sich dort wohl in den Regionen der Erde, wo auch der Mensch zu Hause ist. Nun, und das Wiederkäuen der Tiere hat auch einen ganz bestimmten Grund. Ganz einfach ausgedrückt wissen wir ja, der Wiederkäuer hat 4 Magen hintereinander geschaltet. Schon das Wiederkauen, das heißt das nochmal hervorholen aus dem Pansen und dann im Maul gründlich zerkauen und zersetzen, bedeutet die beste Auswertung des Futters. Alle Nährstoffe können gut erschlossen werden und so eine Garantie für ein gutes Stück Fleisch bieten. Durch die vier verschiedenen hintereinander geschaltenen Magen ist auch dieser Prozess noch einmal von der Qualität her verbessert. Das heißt, es ist lange Zeit gegeben, um wirklich das Beste aus der Nahrung herauszuholen und so ein gutes Stück Fleisch zu garantieren. Die vier hintereinander geschalteten Magen bedeuten gleichzeitig auch vier hintereinander geschaltete Filter. Das heißt, es ist dafür gesorgt, dass alle Schadstoffe, die nicht in das Fleisch hineingehören, schön ausgefiltert werden und dann auf natürlichem Wege von dem Tier ausgeschieden oder im Rindertalsch abgelagert werden. Ganz typisch für Wiederkäuer ist auch, wie der Bauer sagt, sie fressen mit der Nase. Natürlich, auch Wiederkäuer nehmen die Nahrung über das Maul auf. Aber bevor sie fressen, riechen sie mit ihrer sehr sensiblen Nase sehr genau, was sie dort fressen. Und wenn irgendetwas dort ist, was ihnen nicht zusagt, dann lassen sie es stehen. Gerade im Herbst kann man auf den Weiden, wo Rinder grasen, immer deutlich erkennen. Oft ist die ganze Weide schon ziemlich abgefressen. Dann kann man noch kreisrunde, große, oft einen Meter Durchmesser betragende Flächen erkennen, wo die schönsten Gräser und Kräuter wachsen. Und trotzdem fressen die Tiere nicht, weil ihnen ihre sensible Nase sagt, hier ist etwas, was sie nicht zu sich nehmen dürfen, und zwar aus hygienischen Gründen. Und wenn man dann dort mal hinschaut, entweder liegt dort Kot oder sie haben dort mal Wasser gelassen oder es liegt ein toter Hase dort, irgendetwas, was nicht gut wäre für sie zu fressen. Hier hat die Natur dem Wiederkäuer durch seine sensible Nase einen guten Schutz mitgegeben, der letztlich zu unserem Vorteil ist. Denn wenn die Tiere allen möglichen Dreck, auch ihren eigenen Kot, wieder fressen würden, dann könnten viele Viren und Bakterien oder auch Wurmeier wieder mit in den Kreislauf kommen und irgendwie dann zum Nachteil sich auswirken. Nun, wenn Sie auf solch eine Weide, wo die sogenannten Geilstellen sind, die Rinder nicht mehr fressen, einmal Schweine lassen, dann wird man beobachten, sie fressen da gerade gerne, denn sie fressen auch mit der Nase, wie der Bauer sagt, aber sie als Schweine fressen eben allen Dreck und sie sind wunderbar geeignet, solches zu entsorgen auf ihre Weise. Nun, Rindfleisch, also von Natur her eigentlich eins der besten und qualitativsten Fleischsorten, die wir haben, jetzt plötzlich Rinderwahnsinn. Eine ähnliche Krankheit, die sogenannte Traber oder Skräfi, bei den Schafen hat es immer schon gegeben. Schafe wurden meistens auf solche Weiden getrieben, die von Natur aus benachteiligte Gebiete sind, in denen sich nicht gut Landwirtschaft, das heißt Ackerbau, betreiben lässt. Oft sind es Ödflächen oder Unlandflächen, wie man bei uns sagt. Und diese Flächen, die sind oft sehr einseitig, was die Mineralstoffversorgung der Böden anbelangt. Und wenn Schafe nun immer auf diesen Flächen über viele Jahre weiden, dann kann passieren, dass sie einen Mangel von gewissen Mineralstoffen bekommen. Und wenn jetzt Schafe Mineralstoffmangel haben, dann kann es vereinzelt auftreten, dass die Muttertiere nach der Geburt eben aus reinem Mineralstoffmangel ihre eigene Nachgeburt fressen. Und damit fressen sie tierische Eiweiße. Das passiert zwar sehr selten, aber hin und wieder kommt es vor. Und man vermutet, dass durch das Fressen dieser tierischen Eiweiße, sprich der eigenen Nachgeburt, diese Traber- oder Scrafie-Krankheit bei Schafen auftritt. Besonders in den Balkanländern hat man nämlich in alten Kirchenbüchern feststellen können, dass gerade alte Schäfer oft an dieser geheimnisvollen Krankheit gestorben sind. Nun, die alten Schäfer haben oft aus reiner Armut die alten Muttertiere für sich selber in der Familie verwertet. Die jungen Lämmer, die mussten rein aus finanziellen Gründen verkauft werden, denn sie brachten Geld, aber die alten Tiere, die auf dem Markt nicht gefragt waren, hat der Schäfer dann in seiner Familie gegessen. Und tatsächlich lässt sich nachweisen, dass gerade in diesen Familien diese ähnliche Krankheit dann immer wieder aufgetreten war und dass gerade alte Schäfer an dieser geheimnisvollen Krankheit gestorben sind. Man hat oft gar nicht gewusst, was für eine Krankheit das war. Heute vermutet man, und man kennt in Deutschland seit längerem mehrere Fälle mit dem sogenannten Creutzfeldt-Jakob-Syndrom. Diese Krankheit kannte man bisher nur bei älteren Menschen. Sie gilt als unheilbar, es gibt auch kein Gegenmittel. Ähnlich wie im Rindergehirn werden auch hier die Nervenzellen im Gehirn des Menschen zerstört. Bis 1992 hat man in Deutschland 12 Fälle ausführlich beschrieben. Jedes Mal war es ein großes Leiden bis zum bitteren Tod. Und jetzt haben wir es mit dem Problem des Rinderwahnsinns zu tun. Nun, wie ist es zu dieser Krankheit gekommen? Ich möchte ziemlich vorne anfangen, um mal aufzuzeigen, was der Mensch hier alles getan hat, was man eigentlich als Menschenwahnsinn bezeichnen sollte. Der Mensch war nicht mehr zufrieden mit der Leistung seiner Kuh. Er verlangte immer mehr Fleischzunahme in immer kürzerer Zeit. Er verlangte immer mehr Leistung bei der Milch. Die Menge musste gesteigert werden. Früher gaben die Kühe, und das war ganz natürlich, etwa 800 bis 1000 Liter Milch pro Jahr. Heute liegt man bei 4 bis 6000 Liter. Einige Kühe bringen sogar Spitzenleistungen von 12 bis 14.000 Liter im Jahr. Als man dann durch Zucht alles ausgereizt hatte und hier keine Steigerungsmöglichkeiten mehr sah, denn jede Zucht, wo man auf der einen Seite etwas verbessert, da hat's auf der anderen Seite irgendwelche Nachteile. Die Tiere wurden immer empfindlicher, so dass sie früher auch starben und immer anfälliger für alle möglichen Krankheiten wurden. So sah man hier das Ende der Zucht gekommen. Und das ist auch eigentlich ganz natürlich so, wenn wir auf der einen Seite durch Zucht etwas verbessern, auf der anderen Seite verlieren wir immer etwas. Das ist bei jeder Tier- und Pflanzenzucht so. Denn wenn wir durch Zucht nur verbessern könnten, ohne zu verlieren, dann wäre der Mensch ja Schöpfer. Aber das ist uns nicht gegeben. Wir können zwar verbessern auf der einen Seite, müssen aber Nachteile auf der anderen Seite in Kauf nehmen. Jetzt irgendwo waren die Grenzen der Zucht erreicht und dann hat man in Amerika die sogenannte Turbo-Kuh geschaffen, so möchte ich es mal nennen. Und zwar hat man Tiere durch Hormonbehandlung getrieben, immer mehr Milch und immer mehr Leistung zu bringen. Anfangs hatte man sich sehr viel davon versprochen, und bei Tieren, die durch Zucht noch nicht so alles hergegeben hatten, hatte man dort auch unwahrscheinliche Erfolge erzielt, aber Tiere, die durch Zucht schon ganz ausgereizt waren, hat man auch hier nicht mehr viel durch die Hormonbehandlung erreichen können. Bei uns in der EU war diese Hormonbehandlung verboten, aber in Amerika ist sie heute noch erlaubt. Das Problem hierbei ist, eine Kuh kann nur so viel Leistung an Milch und Fleisch bringen, wie sie als Futter aufnehmen kann. Und man bekommt einfach nicht so viel Futter in die Kuh hinein, weil ihr Pansen ja begrenzt ist. wie man aber haben müsste, um die Menge Milch und Fleisch zu produzieren, die man heute gerne haben will. Und dann kamen die Engländer so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre auf die Idee, tierische Eiweiße an Wiederkäuer zu füttern. Nun, tierische Eiweiße an Wiederkäuer zu füttern ist absolut nicht artgerecht. Ich persönlich habe da ganz große Bedenken und habe schon von Anfang an dagegen geredet und davor gewarnt. Man hat tote Tiere, das heißt alte Muttertiere, Schafe, Rinder, Pferde, Schweine oder auch Schlachthausabfälle, Innereien, Knochen, Fett, Speck, Blut und so weiter, getrocknet in großen Spezialöfen und dann zu Tierkörpermehlen vermahlen. Nun, Rinder, ich sagte eben schon, sie haben eine sehr sensible Nase. Und Rinder von Natur aus fressen diese Tiermehle nicht. Denn sie sind keine Kannibalen, sondern als reine Pflanzenfresser geschaffen. Rinder haben, wie ich eben schon sagte, eine sehr sensible Nase. Wenn man ihnen Tierkörpermehle vorsetzt, dann pusten sie da rein, sie ekeln sich davor, sie gehen zurück und werden sie nicht fressen. Aber der Mensch hat sie überlistet, indem er synthetisch hergestellte Geruchs- und Geschmacksstoffe so lange unter die Tierkörpermehle gemischt hat, bis die Rinder sie gefressen haben, weil sie sie nicht mehr von natürlichem, artgerechten Futter unterscheiden konnte. Zu diesen synthetisch hergestellten Farb- und Geschmacksstoffen hat man dann auch noch natürliche Stoffe wie Luzerne und Kleemehle genommen, so dass die Täuschung für die Rindernase komplett war. Nun, die Engländer hatten anfangs großen Erfolg damit. Die Leistung ihrer Kühe stieg. Wir vom Kontinent, wir schauten schon fast neidisch auf unsere englischen Kollegen. Aber ich persönlich hatte große Bauchschmerzen bei diesem Gedanke und habe mich immer dagegen ausgesprochen. Ich wusste zwar zu der Zeit noch nicht, dass durch die Verfütterung von tierischen Eiweißen die schreckliche Rinderseuche BSE einmal entstehen wird. Das konnte damals auch noch keiner wissen. Aber ich sage mir immer so, wenn der Schöpfer diese Schutzbarriere den Tieren mitgegeben hat, dann sollten wir sie beachten, ob wir den Grund wissen oder nicht. Nun, heute haben wir viele ungeklärte Fragen. Aber die Wissenschaftler vermuten seit längerem, dass BSE durch die Verfütterung von tierischen Eiweißen entstanden ist. Als Christ lese ich täglich in der Bibel. Und schon auf der ersten Seite der Bibel können Sie lesen, wovon Mensch und Tier sich ernähren soll. Dort heißt es, dass die Grundlage der menschlichen Ernährung Getreide und Obst ist. Und im gleichen Vers heißt es, euer Vieh soll das grüne Gras oder das grüne Kraut, je nach Übersetzung, zur Nahrung haben. Oder im Psalm 104, Vers 14 lesen wir, der Gras und Kräuter hervorsprossen lässt für das Vieh. Oder in 5. Mose 11, ich werde für dein Vieh das Kraut des Feldes geben. So ließen sich noch einige andere Stellen aus dem Wort Gottes zitieren, die uns immer wieder deutlich zeigen, und das ist für mich hochinteressant, dass unser Vieh Gras und Kräuter und keine tierischen Eiweiße oder Tierkörpermehle fressen soll. Nun, ich persönlich möchte das als einen Menschenwahnsinn bezeichnen, was man hier gemacht hat. Man sollte doch froh sein, dass der Schöpfer den Tieren diese sensible Nase mitgegeben hat. Wohl dem, der diese Stellen der Heiligen Schrift ernst nimmt und für sein praktisches Leben beachtet. Keine Seuche hat die Öffentlichkeit, die Politiker, die Wissenschaftler heute so beschäftigt wie gerade BSE. Die Wissenschaftler haben hier noch viel zu tun. Die Krankheit ist sehr heimtückisch. Das Gehirn wird zersetzt, schwammartig. Man hat diese Prione auch im Rückenmark und in der Milz nachweisen können. Die Inkubationszeit beträgt 10 bis 15, ja sogar bis über 20 Jahre. Die Krankheit endet immer tödlich. Es gibt kein Gegenmittel. Man kann sie nur am toten Tier, nämlich am Gehirn, feststellen. Es gibt allerdings jetzt auch eine Methode, sie am lebenden Tier festzustellen, aber die ist unpraktikabel, weil sie einfach viel zu teuer ist. EG-weit ist der gesamte Rindfleischmarkt zusammengebrochen. Alle haben Angst, die Hausfrauen sind verunsichert und die notleidende Landwirtschaft ist in immer größere Not geraten. Ein Ende ist noch nicht abzusehen. Versuche haben ergeben, dass der Erreger auch sehr einfach auf alle Tierarten übertragbar ist, wie Mäuse, Hunde, Katzen, Schweine, Geflügel und so weiter. Deshalb bringt auch die Umstellung auf Schweine- oder Geflügelfleisch keine Sicherheit mit sich. Ich treffe immer viele Leute, die sagen, aus Furcht vor BSE essen wir nur noch Schweine- oder Geflügelfleisch. Natürlich, es ist noch kein Fall nachgewiesen, dass diese Tiere außer in Laborversuchen an BSE erkrankt sind. Nun, das ist auch kaum möglich, denn die Tiere, da sie nur relativ kurz leben, sind längst geschlachtet und verzehrt, bevor diese Krankheit überhaupt ausbrechen kann. Der Erreger könnte also theoretisch schon im Schweine- oder Geflügelfleisch sein und kann danach Verzehr in 10, 15 oder 20 Jahren irgendwann zum Ausbruch kommen. Natürlich, keiner kann uns sagen, dass es so ist, aber keiner kann uns auch die Garantie geben, dass es nicht so ist. Dieser Erreger hat sich nämlich als ein sehr widerstandsfähiger Erreger erwiesen. Man kann ihn auch durch langes Kochen und Braten nicht so ohne weiteres abtöten. Ich weiß von einem englischen Wissenschaftler, der hat befallenes Rindergehirn 2 Jahre lang in seinem Garten vergraben. Nach 2 Jahren war von dem Rindergehirn nichts mehr zu sehen, weil die Bodenbakterien es aufgefressen hatten. Aber mit dieser Gartenerde konnte man wieder neue Rinder infizieren. Es zeigt also, dieser Erreger ist wirklich widerstandsfähig und ein reiner Überlebenskünstler. Und wir wissen auch heute noch nicht, wie er sich auf andere Produkte, meinetwegen auf Brühwürfel oder Suppenwürfel, auf Fleischextrakte oder in der Gelatine vom Tortenguss, Wackelpudding, Gummibärchen oder in kosmetischen Mitteln, die oft Inhaltsstoffe tierischer Herkunft enthalten, auswirken kann. Oder wie steht es mit Medikamenten oder Arzneimitteln, die Thymusextrakte oder Milzpräparate enthalten? Vorsicht ist auch bei Frischzellenpräparaten tierischer Herkunft geboten, die direkt unter die Haut gespritzt werden. In Deutschland hat man bereits Gesetze eingebracht, um diese Methode zu verbieten. Es soll hier natürlich keine Panik gemacht werden, aber in Zukunft müssen wir uns mit diesen Fragen beschäftigen. Nun vielleicht ein paar praktische Ratschläge, wie ich mich nun vor BSE und deren Folgen schützen kann. Rindfleisch, was auf den schönen Bergen hier geweidet hat oder dieses kräuterreiche Heu der Almen gefressen hat, hat mit Sicherheit kein BSE. Natürlich durch den internationalen Viehhandel, durch Weidetransporte, vor allen Dingen über Großketten wie Supermärkte, weiß man heute nicht so ohne weiteres, woher das Rindfleisch wirklich kommt. Aber ich sage den Leuten immer, kaufen Sie doch in Ihrer Heimat, bei Ihrem Landmetzger, da wo Sie wissen, wo er die Rinder kauft. Wenn Sie bei Ihrem Nachbarn, der vielleicht selber Rinder züchtet, Ihr Rindfleisch kaufen, dann haben Sie die größte Sicherheit, dass es gesundes Fleisch ist, und Sie dürfen Ihr Fleisch wirklich mit gutem Appetit essen und brauchen nicht auf Ihr Steak oder auf Ihren Rinderbraten zu verzichten. Ich kenne einen Reporter in Deutschland, der ist in eine große Supermarktkette gegangen, hat dort ein Stück Rindfleisch gekauft. Oben über der Theke stand auch ganz groß drüber deutsches Rindfleisch. Er wollte aber ganz sicher gehen und hat den Verkäufer extra nochmal gefragt, kommt es auch von Deutschland? Ja, natürlich, selbstverständlich. Wir haben nur deutsches Rindfleisch im Angebot. Der Reporter wollte es aber ganz genau wissen und ist dann mit diesem Stück Rindfleisch auf den Fleischmarkt, den Großfleischmarkt in die Stadt A gefahren, wo es herkommen sollte, hat sich dort nach der Herkunft des Fleisches erkundigt. Dann hat man ihn zu einem Großhändler in die Stadt B geschickt. Da würden sie alle ihr Fleisch beziehen. Unser Reporter ist auch zu diesem Großhändler gefahren. Und dort wurde er wieder verwiesen auf einen EU-Schlachtviehmarkt in die Stadt C. Der Reporter war hartnäckig. Er ist auch auf diesen Schlachtviehmarkt gefahren und hat sich erkundigt. Und dort bekam er dann die Antwort, ja, bei der Menge der Tiere, die hier jede Woche geschlachtet werden, können wir nicht für jedes einzelne Tier die Garantie geben, wo es wirklich herkommt. Aber wir gehen davon aus, dass es wohl alle deutsche Tiere sind, denn wir kaufen alle Tiere über die deutschen Tierhändler ein. Wo aber die deutschen Tierhändler ihr Vieh kaufen und wie sie das über Grenzen hin und her schieben, das wird wohl das Geheimnis dieser Viehhändler bleiben. Aber wenn wir auf dem Lande leben, zumindest meine ich, ist es kein Problem, wirklich heimisches Fleisch zu bekommen. Und wir sollten auch so viel Heimatbewusstsein und so viel Stolz auf unsere Heimat mitbringen, dass wir ganz bewusst auch heimische Produkte unterstützen und heimisches Fleisch kaufen. Nun, ich persönlich bin sehr viel unterwegs. Zu Hause bei mir weiß ich genau, was für Fleisch ich esse. Es kommt von unserem eigenen Hof. Aber unterwegs, bei Gästen in der Familie oder in Restaurants und Hotels, weiß ich natürlich nicht, was für Fleisch ich dort bekomme. Mit solchen Verunsicherungen müssen wir in Zukunft leben. Mir hat das anfangs viel Not gemacht. Aber eines Morgens in der Stille beim Lesen der Heiligen Schrift fand ich ein Wort aus 1. Timotheus 4, Vers 4. Dort steht, jedes Geschöpf Gottes ist gut. Und alles, was wir essen, jedes Stück Rindfleisch, jedes Getreidekorn, jeder Apfel, ist ja ein Geschöpf Gottes. Also jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Als ich dieses Wort begriffen hatte, was hier zum Ausdruck gebracht wird, da wurde mir manches deutlich. Und ich muss sagen, seit dieser Zeit esse ich wieder mit viel größerem Appetit. Wir beten doch nicht vor Tisch, damit die Suppe kalt wird, sondern wir lassen es heiligen und danken Gott für die guten Gaben. Und Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der größte Chemiker aller Chemiker ist, der weiß doch genau, was für ein Stück Fleisch ich jetzt auf dem Tisch habe. Und er kann es doch so reinigen und heiligen, dass es mir nicht schadet. Denn mein Leben steht doch letztlich einzig und allein in der Hand unseres Gottes, in der Hand unseres Schöpfers. Und dem vertraue ich mich an, auch hier in diesem so einfachen, schlichten Tischgebet, in dem ich ihm ehre, ihm Dank sage für die guten Gaben und ihn um seinen Segen bitten. Und ich habe gelernt im Leben, es gibt viele Punkte bei allen menschlichen Wissen und Fähigkeiten, da kommen wir einfach nicht weiter. Da sind wir am Ende mit unserer Macht. Aber das ist ja die Chance der Christen. Gerade dann ist Gott da. Für diese Angelegenheit ist Gott zuständig. Wo ich nicht weiter kann, ist er noch lange nicht am Ende. Das habe ich im kindlichen Vertrauen gelernt. Und so befehle ich mich ihm an, mit meinem ganzen Leben, mit meiner ganzen Gesundheit, jeden Tag neu. Das ehrt ihn. Und ich glaube, da gerade liegt der große Vorteil, den Christen hier auf Erden in dieser Zeit haben dürfen. Und mit dieser Zuversicht im Herzen lässt sich auch in Zukunft recht gut leben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen recht guten Appetit auf ein schönes Stück Rindfleisch.